Sonntagmorgen, Sonntagvormittag. Schön, dass Sie dabei sind und ich freue mich auch über meinen Gast heute im blauen Anzug. Bischof Christian Stäblein ist da. Guten Morgen.
Lieber Herr Wittke, guten Morgen.
Blauer
Anzug. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und treu hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich habe mir sagen lassen, dass wir so ein paar akustische Aussetzer, Übertragungsstörungen haben. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, das wird sich noch wieder geben. Die Technik ist auf jeden Fall da dran. Ja, wer kommt zu einer Beerdigung in einem blauen Anzug? Also selbst wenn das Protokoll das nicht schon vorher vorgegeben hätte, man kommt doch nicht in einem blauen Anzug, so wie Donald Trump gestern zur Beisetzung
des Papstes. Das sehe ich genauso, lieber Herr Wittke, aber fast möchte ich denken, Herr Trump sollte uns nicht so viel Worte wert sein. Okay. Jedenfalls im Blick auf diese Beerdigung natürlich die Frage, wie der Krieg gegen die Ukraine aufhört und wie die Ukrainer ihr Recht, auch ihr Recht auf Leben bekommen, das ist eine entscheidende Frage. Aber Donald Trump hat gestern viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen.
Wenden wir uns der katholischen Welt zu, wenden wir uns dem Papst zu, eine ja wirklich durchaus bedeutsame Persönlichkeit und ein, wie ich fand, sympathischer Mensch ist von uns gegangen. Aber Herr Bischof, ordnen Sie bitte gerne für uns nochmal die Bedeutung gerade dieses Papstes ein.
Dieser Papst hat vielleicht wie kein anderer vor ihm das Papstamt als Dienst begriffen und gelebt. Er wollte Diener Christi und als Diener Christi eben Diener der Menschen sein. Den Menschen möglichst nahe, deshalb die vielen Reformen und Reformversuche, damit die Kirche und eben in diesem Fall der Vatikan kein den Menschen fernes Machtzentrum ist, sondern da Menschen in der Nachfolge Christi für Bedürftige sind. Seine erste Reise ging bekanntlich nach Lampedusa, also dahin, wo Menschen auf der Flucht verschlagen, fast schon im wörtlichen Sinne angespült werden, in schrecklicher Weise. Dieser Papst war Mensch um der Menschen willen. Mich erinnert das an ein Jesuswort: Der Mensch ist nicht für den Sonntag, der Sonntag ist für den Menschen da. Und dann ersetzen wir Sonntag durch die Kirche. Die Kirche ist für den Menschen da. Seht, welch ein Mensch.
Bei allem Interesse, auch medialem Interesse und auch bei aller Wertschätzung für den Papst, also ich bin nicht katholisch und wir sind ja jetzt auch kein katholischer Sender. Ich sehe ihn als einen Menschen in einer durchaus sehr besonderen Position, der aber als Mensch selbst für mich jetzt nicht mehr Göttliches in sich trägt, wie jeder andere Mensch auch. Aber vielleicht können Sie als evangelischer Bischof trotzdem einmal beschreiben, warum dem Papst im katholischen Glauben so eine besondere Würdigung zuteil wird.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich sehe das ganz genauso und ich sehe auch ihn so. Er ist der Bischof von Rom. So hat er sich auch begraben lassen gestern in einem schlichten Holzsarg mit seinen Laubschuhen abgewetzt. Das hatte er bestimmt, dass er die am Ende anhat. Der Karneval ist nur zu Ende, hat er wohl mal bei seinem Dienstantritt zu manchem Pomp und Kleiderordnung gesagt. Spannend. Er war schon ein sehr kritischer, mit seiner Botschaft auch kräftig politischer Papst. Also die Bedeutung zunächst Nachfolger von Petrus, der Fels, auf dem die Kirche gebaut sein soll, in dieser Nachfolge, der von Jesus beauftragt und auch dessen Stellvertreter. Aber das sind Zuschreibungen, das Oberhaupt der katholischen Kirche eben, sehr mächtig, von den Regeln sehr frei. Auch das hat Franziskus ja gezeigt, wie frei er oft gegenüber diesem Apparat war, in großem Einsatz für Schöpfung und Geschöpfe. Aber Sie haben recht, auch für mich gilt, ich bin nicht katholisch. Und die evangelische Kirche sagt sehr bewusst, eben keinen Papst zu haben. Hier gibt es keine Mittlerinstanz zwischen Menschen und Gott oder eben so eine Kirche, die das in dieser Weise darstellt. Hier gibt es Gemeinden und Synoden. Aber, sage ich jetzt auch mal, es ist jetzt nicht die Stunde der Auseinandersetzung darüber. Es ist die Stunde der Ökumene, also der Verbindung von evangelischer und katholischer Kirche und des großen Respekts für eben diesen Franziskus.
Ja, und dieser große Respekt ist durchaus ja auch gestern gezeigt worden, fand ich, bei der Beisetzung in Rom von den allermeisten auf jeden Fall Anwesenden. bei der vielen, wie ich finde auch zu Recht, vielen Berichterstattung über den Papst ist fast untergegangen, dass sich unsere neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner darüber ja beschwert hat, dass die Kirche zu politisch geworden sei, sich zu häufig politisch äußern würde. Mal so in Kurzform jetzt zusammengefasst das, was sie gesagt hat. Und Überraschung vielleicht, ich möchte diese Äußerung von ihr jetzt mal nicht kritisieren, obwohl das mein erster Reflex war, weil Kirche ist im Volk verwurzelt und damit schon ganz automatisch von der griechischen Wortherkunft polis politisch. Aber ich finde viel spannender an ihrer Äußerung, dass sie sich stattdessen wünschen würde, dass Kirche sich noch mehr um übergeordnete Dinge wie den Sinn des Lebens, was passiert nach dem Tod und auch zum Trost spenden da ist und kümmern sollte. Nur mal diesen Teil genommen, Herr Bischof, ist da was dran? Ist da vielleicht tatsächlich ein bisschen was verloren gegangen, so in der Gewichtung? Also wird Kirche noch ausreichend als Trostspender und sinnstiftend wahrgenommen?
Sie sind am Punkt, lieber Herr Wittke. Das ist die Frage, die Frau Klöckner stellt. Und das vielleicht doch stellvertretend für viele. In meiner Sprache heißt das dann, wir sind als Kirche kein Verein für Klimaschutz mit angehängtem Glauben oder Gebet. Soweit also würde ich sagen, die Kritik müssen wir uns anhören. Die Frage stellen ist wichtig. Wie kommen wir als Kirche zu den Menschen, als die, wo es um die Beziehung zu Gott geht? Das ist das Entscheidende, die Gottesbeziehung, die Beziehung zu Leben, Sehnsucht, Zukunft, Heil, zum Leben selbst. Und dann aber sind das, siehe Papst eben, keine Widersprüche. Wer so fragt und wer dann auch fragt, wie es um das Leben der Menschen steht, wie es um Armut auf der Welt, um Flucht, um Gerechtigkeit, um die Lebenschancen steht, der kann ja nicht stehen bleiben und sagen, ach, ich kümmere mich mal nur um den Himmel. Auferstehung ist dann auch eine ganz politische Botschaft. Auferstehung jetzt, vor dem Tod, nicht nur nach dem Tod. Und dann geht es eben doch um Gerechtigkeit, um Armutsbekämpfung. Es geht um den Schutz von Menschen, die fliehen. Hier irrt, finde ich, Frau Klöckner, wenn sie das alles, so scheint es jedenfalls, weghaben will. Und ich glaube, im Übrigen ist es nie gut, wenn die Politik sich eine passende Kirche basteln möchte. Auch wenn man diesen Wunsch natürlich verstehen kann, aber nein, nein.
Ist nicht zu trennen, ne? Ich habe Ihnen heute noch gar nicht, Herr Bischof, frohe Ostern gewünscht. Und das meine ich gar nicht nachträglich, sondern von Ihnen gelernt. Ostern ist ja nach dem Ostermontag gar nicht vorbei, sondern die österliche Freudenzeit hat eigentlich gerade erst angefangen. Somit kommen wir zum heutigen österlichen Sonntag. Wofür steht er und worum geht es in der Bibelstelle heute?
Ja, also eine gute österliche Freudenzeit, das wünsche ich auch Ihnen erstmal. Herzlichen Dank. Der erste Sonntag nach Ostern. Quasi Logeniti, wie die neugeborenen Kinder auf Deutsch. Ein Sonntag eben ganz nah an Ostern, ein alter Taufsonntag auch. Einer, der ganz aus dem Jubel und der Freude lebt, dass Christus auferstanden ist. So auch der Text heute aus dem ersten Petrusbrief, also Worte, die man eben Petrus in den Mund oder in die Feder gelegt hat. Eine Art Rundbrief an die frühe Christenheit. Ich lese heute einmal mehr, als vorgeschlagen ist. Ich lese die ersten Zeilen mit. Wir sind in diesem Brief ganz am Anfang. Ich lese sozusagen die ersten Worte, die ersten neun Verse aus dem ersten Petrusbrief, Neues Testament. Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. Nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelkten Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit.
Jetzt müssen wir nochmal helfen. Petrusbrief, ne?
Ja.
Sie sagten vorhin bei der Beschreibung und Einordnung des Papstes, direkter Nachfolger von Petrus,
also,
oder?
So ist das verstanden mit dieser Nachfolge.
In die Hand gegeben.
Genau. So ist es jedenfalls gedacht. Und deswegen habe ich gedacht, heute lese ich mal auch die ersten Verse.
Das weil ist das schon ja der so Petrus, ja?
Anfängt mit Apostel Jesu Christi und dann nochmal, wir sind evangelisch. Also da geht es um die Nachnachfolge eben in der Treue zum Evangelium und nicht um diese Treue zu den einzelnen Personen, sondern immer um die Treue zu der Botschaft. Das ist das Entscheidende an der Stelle.
Okay. Aber es ist doch ein wunderbar, wie das anfängt mit diesem Rundbrief.
So ist eben ein Rundbrief auch an uns.
Ja, wenn Sie sagen, so, das fängt so wunderbar an. Ja. Also ich musste mich wahnsinnig konzentrieren, dass ich nicht aussteige, weil bei diesen Worten und der Zusammensetzung, das ist für mich ein Wortgewimmel oder Gewirr und Sie lesen so drüber, Sie lesen drüber hinweg mit so manchen Begriffen, bei denen Sie wahrscheinlich gar nicht hängen bleiben, aber wenn ich so höre, Besprengung mit des Blutes Jesu oder so, das ist ja, klingt ja wie ein Blutbad.
Sind eben die Formeln damals sozusagen für diese Sakramente, die an der Stelle aufblitzen, nicht? Wenn es dann um das Abendmahl geht und die Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. So fasst sich das dann ja nochmal zusammen als Grußformel an der Stelle. Und dann, ich bin da ganz bei Ihnen, das ist ja insgesamt ein Text, der auf eine gewisse Weise sehr formelhaft wirkt. Und gleichzeitig, jedenfalls geht es mir so auch beim Lesen, ein Stück in eine andere Wirklichkeit entführt oder jedenfalls mitnimmt in die Wirklichkeit dieser Freude und des Jubels über die Auferstehung. Und dann wird daraus eine ganz kleine Weile der Anfechtung, in der ihr jetzt seid. Aber wir sind ganz in diesem österlichen Jubel drin.
Haben die Menschen das damals verstanden, weil die damals so gesprochen haben? Weil bei mir kommt heute, wenn ich das höre oder lese, nicht so, bei mir ist es erstmal Ablehnung, abweisen, weil ich sage, dass was ist das jetzt?
Ich würde sagen, das ist ein Stück, es ist auch einfach Briefformular. Aha. So hat man halt geschrieben. Aha. Wenn wir jetzt ins 17. oder 18. oder 19. Jahrhundert gehen und Sie lesen Briefanfänge, dann geht das ja auch erstmal eine Seite Ehrerbietung, bevor man dann anfängt. Dafür ist das eine relativ kurze Formel am Anfang und dann sind wir, ich meine, drei Verse und dann sind wir mitten im Text, also mitten im in der Botschaft auch, nämlich in der Botschaft von der Auferstehung, die ja dann sofort danach kommt, Auferstehung Jesu Christi von den Toten, ein unvergängliches Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Ich übersetze es mal in meine Sprache, da werden wir erwartet. Wir werden im Himmel erwartet. Ich habe das immer wieder erlebt bei Sterbenden. Es gibt eigentlich keinen größeren Trost, als sagen zu können, du wirst da erwartet. Jemand ist da und wartet auf dich. Du bist da aufgehoben und aufgenommen und wir sind da wieder zusammen.
Okay, also nochmal, ich muss mich da wirklich konzentrieren. Ich habe diesen Übergang auch von dem Formelhaften dann zur Botschaft nur schwer wahrgenommen. Mir ist nochmal hängen geblieben sehr dieses, auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt, so glaubt ihr doch, also daran merkt man so, okay, es geht jetzt um die Verbreitung auch des Glaubens, weil klar, nicht jeder konnte Jesus jetzt im Wirken irgendwie sehen.
So ist es. Und wir müssen davon ausgehen, auch der Briefschreiber selber nicht. Das ist eben schon eine Generation später, auch in einer Zeit, in der die Christen sehr verfolgt werden, der erste Petrusbrief.
Wieso Petrus nicht? Also Petrus war doch einer der Jünger, oder nicht?
Ja, das ist richtig, aber wir sind uns relativ sicher, dass dieser Brief später, eine Generation später geschrieben worden ist und dann eben in der Treue zur Botschaft gewissermaßen sich so gibt, dass er sagt, das ist wie wenn Petrus es sagt.
Ach so.
Aber ich denke, wir können eher sagen, das waren Schüler an der Stelle in die Zeit, als die Christen sehr verfolgt worden sind in einer furchtbar grausamen Welt. Mhm. Was das angeht, sehen wir ja am Kreuzigungssymbol sozusagen an der Form der Gewalt und der Folter, in der damals gelebt und gegen die Christen angewandt wurde, überhaupt gegen alle Feinde des Staates. Und da hinein, in diese Verfolgungszeit, redet dieser Brief von Hoffnung, von Freude, von Ostern, von Jubel, nennt das also nicht sozusagen, um es nicht ernst zu nehmen, sondern gerade wegen der Ernsthaftigkeit dieser Zeit, nennt es trotzdem eine kleine Zeit der Anfechtung. Manchmal denke ich, wir sind ja heute auch in einer Welt angekommen, mir geht es jedenfalls so, da lese ich die Nachrichten, sagen wir mal die ersten 10, wenn ich irgendeine Nachrichten-App öffne und denke ein paar Jahre zurück und denke, in was für einer Welt bin ich eigentlich angekommen an der Stelle. Und dann diese Orientierung zu haben und zu geben, die hier drin steckt, wirklich davon zu sprechen, dass es etwas gibt, was viel, viel größer ist und was uns das aushalten lässt und was uns auch in der Zeit, wo wir Jesus nicht sehen, also die Hoffnung nicht lebendig und sichtbar vor Augen haben, daran festzuhalten, das zu bewahren. Bewahrung ist ja ein Wort, was hier immer wieder aufkommt. Ich finde, das ist so stark, wenn man das nur einen Moment versucht, in die Zeit damals oder mit dieser Botschaft in unsere Zeit heute hineinzugehen, dann steckt da drin doch all das, wonach wir im Moment oft fragen, nämlich, wie soll ich das eigentlich aushalten in dieser Welt?
Ziel des Glaubens, haben Sie auch toll gelesen, fand ich so, Ziel des Glaubens, da bin ich ganz hellhörig geworden, dann kam der Doppelpunkt, Ziel des Glaubens, was ist das Ziel des Glaubens? Der Seelenseligkeit.
Genau. Also, wenn man des Glückes Glück, des Lebens Leben, also eine, wir würden jetzt sprachanalytisch sagen, eine Tautologie fast, also eine, ja, eine Vollkommenheit, eine wirkliche Fülle dessen, wo die Seele, also das, was uns zusammenhält und wovon wir hoffen und glauben, dass es unvergänglich bei Gott aufgehoben sein wird, wo das erfüllt ist. Das ist das Ziel, Auferstehung. Dann ganz bei Gott sein und daraus leben und daraus auch Auferstehung jetzt und hier erleben können. Also schon hier in der Zeit der Anfechtung, in der Zeit, die uns oft so furchtbar vorkommt, schon etwas davon spüren.
Ich kriege hier immer noch wieder Zeichen, dass das mit den akustischen Aussetzern, mit den Übertragungsfehlern noch nicht behoben ist. Nochmal Entschuldigung dafür, dass Sie so ein bisschen Buchstabenergänzung spielen müssen heute früh. Ich gehöre durchaus denen, die sich immer sehr über Sonnenschein freuen. Erst aber ganz grundsätzlich, Sonne ist Lebensenergie, das Licht, die Wärme, ich finde das super. Aber selbst mir ist aufgefallen, wow, das ist schon ganz schön trocken draußen und Pflanzen, die Bäume, die Blumen und Gräser, die bräuchten mal dringend Wasser, am besten von aus dem Himmel. Und wenn man sich dann noch zusätzlich die vielen Wetterkapriolen der ganzen Welt anschaut, da komme ich schon ins Nachdenken. Deshalb geht meine Fürbitte heute raus in und an die Natur.
Gott, diese Schöpfung ist deine Gabe. Wir danken dir, dass wir Teil davon sind. Wir bitten dich, erhalte uns und gib uns die Kraft zu tun, was diese Schöpfung erhält, was wir dafür tun können. Wir sehen die Bäume, das Grün, den blauen Himmel, die Luft, die Knospen, der Duft. Gott, was ist das schön. Wir danken dir. Wir bitten dich für die Menschen, Gott, in der Ukraine, die furchtbaren Angriffen dort ausgesetzt sind. Lass die Hoffnung nicht sterben, dass es Leben gibt und leben wird. In der Ukraine, in Gaza. Wir bitten dich für die Geiseln. Wir bitten dich für alle Menschen dort. Wir bitten dich für die Kinder. Wir bitten dich für die Menschen, Gott, dass die Menschen ihnen zu Menschen werden. Dass wir die Menschen in ihnen sehen, dass man uns so sieht. Mit Fehlern, suchend, fragend, liebend. Wir sehen die Kleinen und die Großen. Wir sehen das Strahlen und die Tränen. Wir sehen uns. Lass uns Menschen werden, wie du uns gewollt hast.
Amen. Wenn wir schon gerade von der Natur und bei der Natur gewesen sind und gesprochen haben. Wir haben die Gedanken zum Auftanken bei uns im Programm hier bei Radio Paradiso und die beste Gegend zum Auftanken ist für mich immer noch und immer wieder die Natur. Draußen durch den Wald spazieren oder am Meer stehen. Also wenn ich den Segen Gottes spüren, fühlen möchte, dann gelingt mir das eigentlich sogar noch besser als im Kirchgebäude in der Natur.
Na, jetzt sind wir fast bei Pfingsten, oder, lieber Herr Wittke? Der Gottesdienst draußen.
Ja.
In der Segen mir ja zugesprochen.
Das stimmt.
Der Segen, Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Hatten Sie denn eigentlich, Herr Bischof, letzten Sonntag zu Ostern nach der Fastenzeit, nach Ihrer auch ganz persönlichen Fastenzeit, genug Schokolade bekommen oder ist noch Nachschub notwendig? Ich habe hier, es knistert wieder schön.
Vielen Dank, lieber Wittgen. Den Nachschub ist gar nicht mehr nötig.
Nein?
Nein, so schöne Eier und auch so gute Marzipaneier wieder in diesem Jahr. Oh, da kommt noch eins.
Schön und rot hier.
Da muss ich mal gucken. Schönes rotes Vollmilchei und ein Nougat-Ei. Also bei Ihnen werde ich wirklich gut versorgt.
Verwöhnt.
Das ist der richtige Ausdruck, verwöhnt.
Gestern, also das klingt mir noch sehr nach, wenn das, auch dieses ikonische Bild und Foto, was es gegeben hat, Zelensky und Trump sitzen zusammen im Petersdom, wenn das die Wende bringen sollte gestern, also dann hat der Papst ja noch im Nachhinein sein größtes Ziel für Frieden zu sorgen irgendwie dann noch geschafft.
Sie sind ein guter Mensch, lieber Herr Wittke. Wir wollen das mal hoffen. Es geht um Hoffnung. Ich gebe zu, es macht mir eigentlich fast täglich mehr Sorge, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der so unberechenbar ist und so wenig eigentlich verlässlich in dem, dass ich mir doch allergrößte Sorgen auch um den weiteren Gang mache. Aber deswegen bin ich jetzt mal bei Ihnen.
Ja.
Das war in der Tat ein gutes Bild, ein Bild der Hoffnung. Und die Hoffnung, die soll uns tragen.
Ja, mindestens für so ein paar Stunden. Also ich mag zumindest diese Hoffnung für ein paar Stunden haben.
Ja.
Und auch ein Osterei, Sie essen das, glaube ich, jetzt wieder nicht.
Aber nee, ich esse das jetzt nicht.
Ich habe letztes Mal auch nicht so gut geklungen mit Schokoei im Mund. Aber okay, dann machen Sie einfach jetzt die Verabschiedung.
Sie essen und ich sage, wir wünschen Ihnen eine frohe, eine gesegnete, eine lichtvolle Woche. Gehen Sie ruhig raus. Die Sonne gibt Lebensenergie. Und der Glaube mag sie tragen, bis wir uns wieder hören. Hier bei Radio Paradiso, der Sender mit den meisten Hits und der größten Abwechslung.
Das haben Sie toll gemacht. Also, guten Appetit.